Es hat keiner die Zeit, weil das Leben in der Notaufnahme vorgeht, vor Menschenwürde. Und das ist sehr schwer für viele zu ertragen. Aber man muss so oft so kreativ sein, wie verbinde ich das jetzt genau? Wie genau machen wir den Gips jetzt so, dass er gut passt? Wir sind offen für neue Leute und wir freuen uns auf neue Leute.
Herzlich willkommen zu Klinik Klartext Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch unsere Krankenhausbewegung vorzustellen und euch auf dem Laufenden über aktuelle Geschehnisse in unserem Kampf für Entlastung zu halten. Wenn ihr mehr zum Thema Tarifvertrag Entlastung wissen wollt, worum es dabei geht und warum die Politik sagt, er sei nicht möglich, dann erfahrt ihr das in Folge 0. Willkommen zurück. Ich bin Steffi. Stark, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir, eine Kollegin aus der ZNA. Ein wichtiger Faktor in der Außendarstellung in der MAH. Bestimmt kommt jeder mal in die Situation, eine Notaufnahme aufsuchen zu müssen. Ein Bereich, der immer gut funktionieren muss, weil die meisten Menschen sich in einer Notfallsituation befinden, die schnelle und professionelle Versorgung braucht. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Bitte stell dich doch erstmal vor und dann würde ich auch schon mit meiner ersten Frage starten.
Ich bin Anna, ich bin 25 Jahre alt, arbeite seit circa 4 Jahren in der MHH in der Notaufnahme. Mein Plan war es eigentlich gar nicht so lange zu bleiben, bin dann aber doch in Hannover kleben geblieben. Eigentlich komme ich nämlich aus Berlin und wollte nur 2 Jahre in Hannover bleiben. Ja, jetzt sind es schon 4. Genau, und in der Krankenhausbewegung jetzt während des Streiks bin ich auch Teamdelegierte und habe mich dafür eingebracht und freue mich, dass ich jetzt zum Podcast eingeladen wurde.
Super, das finde ich ja schon mal ganz toll, dass du als Berlinerin in Hannover bleibst, weil das ist ja eher immer umgekehrt, dass alle gerne nach Berlin wollen. Also ja. Das finde ich ja schon mal super. Genau, da hast du ja schon mal beantwortet, warum MHH und warum die Notaufnahme.
Warum MHH und warum die Notaufnahme? Nach meiner Ausbildung in Berlin habe ich ein Auslandsjahr gemacht in London und als ich danach wieder nach Deutschland kam, habe ich entschieden, nach Hannover zu ziehen, wegen meiner besten Freundin, die studiert hier Tiermedizin. Wir wollten immer zusammenziehen, deswegen bin ich hier gelandet. Und dann habe ich mir natürlich überlegt, okay, welche Krankenhäuser in Hannover, wo kann man sich so bewerben, was gibt es da Schönes? Und ich habe in einem sehr kleinen Haus gelernt in Berlin und hatte schon immer Lust mal auf was Größeres und habe mich dann hier beim Vinzenz beworben auf einer Kardiologie, aber nur so als Notfallplan B. Dann noch in der Notaufnahme der Kinderklinik an der Bult und hier in der MHH. Und dass es Notaufnahme werden soll, war mir eigentlich schon relativ schnell klar. Und ich fand es dann so beeindruckend, einfach dieser große Kontrast zwischen diesem kleinen Haus, in dem ich gelernt habe, und diesem Riesenhaus der MHH. Ich habe eine kleine einen kleinen Rundgang bekommen, der ungefähr 3-4 Stunden lang ging. Das war der kleine Rundgang durch die MHH. Ja, ja. Und fand es aber so beeindruckend und wollte einfach jetzt in meinen jungen Jahren viel mitnehmen, viel sehen, viel lernen. Und habe mich dann dafür entschieden, einfach in dem größten Krankenhaus in Hannover anzufangen und in der größten Notaufnahme, die es hier hoffentlich gibt.
Finde ich gut. Was macht dir denn am allermeisten Spaß?
Das ist schwer zu sagen. Es ist tagesformabhängig, würde ich sagen. Mhm. Mal macht es mir total Spaß, mit den Patienten zu lachen und irgendwie zu quatschen, wenn die Zeit dann mal da ist. Es macht mir aber tatsächlich auch sehr viel Spaß, wenn es so ein bisschen stressiger ist, wenn es so ein bisschen, wenn man auf Zack sein muss, man muss Sachen schnell erledigen, man muss schnell hier sein, schnell da sein, schnell Lösungen finden, muss die Patienten schnell behandeln, im Schockraum muss es schnell gehen. Also dieses schnelle Arbeiten, dieses unter Druck arbeiten, dieses gestresste Arbeiten ist auch etwas, was mir teilweise echt Spaß macht, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen widersprüchlich anhört.
Finde ich überhaupt nicht, kann ich total gut verstehen.
Ja.
Dieses Action, ja, kann ich super
Action,
verstehen.
Ja, genau, so kann man es nennen.
Genau. finde ich, kann ich super nachvollziehen. Mich würde jetzt mal interessieren, es gibt ja jetzt eine Zusatzqualifikation, Weiterbildung Notfallpflege. Ist das interessant für euch? Wird das erwartet und gewünscht oder ist das Pflicht?
Pflicht ist es nicht. Jetzt in unseren Forderungen war es tatsächlich so gegeben, weil die GBA-Beschlüsse tatsächlich vorsehen, dass es mindestens 30% Notfallpflege geben muss in der Notaufnahme. Und wir haben 50 gefordert. Jetzt wahrscheinlich werden wir uns auf 30%, also so wie es in den GBA-Beschlüssen auch steht, einigen. Und ich sag mal so, die jungen, also die älteren Leute haben das teilweise schon. Die jungen Leute sind daran schon sehr interessiert, also die auf jeden Fall sich ein langes Leben in der Notaufnahme vorstellen können. Es ist ein bisschen schwierig bei der Umsetzung, weil es ist eine zweijährige Ausbildung sozusagen nochmal, in der man auch durch verschiedene Bereiche durchläuft und nun mal nicht viel dann in seinem eigenen Bereich ist. Also man muss zum Beispiel auch in der Anästhesie arbeiten, im OP arbeiten, im Rettungsdienst arbeiten und ist dementsprechend nicht mehr wirklich bei uns eingeteilt, hat dann noch Schule zwischendurch. Die Personen, die in diese Weiterbildung gehen, sind 2 Jahre lang sozusagen nicht mehr bei uns. Genau. Und fehlen dementsprechend, sind natürlich aber bei uns als Personal noch eingeschrieben. Dementsprechend kann man nicht so viele gleichzeitig schicken. Es gibt da eine Warteliste. Es gibt mehr Leute, die machen wollen, als die sie gerade bekommen können, aufgrund der Personalsetzung. Aber Interesse ist auf jeden Fall da, ja.
Also wenn du jetzt morgens zum Dienst kommst, wie ist denn so dein Arbeitsablauf im Normalfall? Also nehmen wir mal an, jetzt ist nicht irgendwie ein großes Unglück passiert oder Polytrauma im Orbit. Da würde mich mal interessieren, wie ist der Ablauf, wenn du den mal so kurz schildern würdest? Und wie teilt ihr euch ein? Habt ihr bestimmte Fachbereiche, die ihr bedient oder kann jeder alles?
Also jeder soll alles können bei uns tatsächlich. aber wir werden auch eingeteilt in verschiedene Bereiche, weil man natürlich schauen muss, okay, wer übernimmt was in einem Dienst. Ich sag mal so, wenn wir zu einem ruhigen Frühdienst kommen, wo wir vielleicht nur so 2, 3 Patienten oder gar keine übernehmen im besten Fall, ist lange nicht mehr passiert, aber früher, als ich angefangen habe, ist es tatsächlich manchmal noch passiert, dass man wirklich keine Patienten morgens übernommen hat. Also im Frühdienst morgens um 7 ist Dienstbeginn und da ist auch am wenigsten los in der Notaufnahme. Dementsprechend wird bei uns im Frühdienst aufgefüllt. Viele machen das ja auf Station im Nachtdienst oder so, bei uns machen wir das im Frühdienst, weil da am meisten Zeit ist morgens. Also erstmal die Räume auffüllen bei uns. Wir haben so einen Wochenplan und da werden die Leute eingeteilt, wo sie eingesetzt sind. Da gibt es verschiedene Bereiche. Das ist einmal der rote Bereich, so nennen wir es immer. Da ist der Name in Rot hinterlegt auf dem Wochenplan. Das sind die Leute, die die Triage machen, die die Rettungsdienste annehmen und die den ganzen Laden sozusagen an dem Tag unter Kontrolle halten. Die müssen wissen, wo sind die Räume aufgeteilt, die nehmen die Telefone an, die Rettungsdienste melden ja Patienten an, die nehmen das zum Beispiel an und bereiten dementsprechend dann die Schockräume vor und müssen so ein bisschen alles koordinieren sozusagen, ne? Dann ist jemand vorne am Tresen, so nennen wir es eingeteilt, der nimmt die Fußgänger an, also die Patienten, die zu Fuß in die Notaufnahme kommen und sich dann da vorne anmelden. Dann kommen die Schockräume, Schockraum 1 und Schockraum 2. Da ist pro Schockraum meistens eine Person eingeteilt, die dann, sage ich mal, wenn wir einen Schockraum bekommen, im besten Falle zusammen in einem Schockraum dann sind. Ne? Also man sollte im Schockraum schon immer so mindestens 2 Pflegekräfte haben. Dann kommt der Wundversorgungsraum, da werden die Patienten genäht oder wundversorgt. Ja. Ne? Also die halt irgendwelche offenen Verletzungen haben. Dann haben wir noch den Gipsraum. In dem Gipsraum werden offensichtlich Gipse gemacht. da werden aber auch Punktionen durchgeführt und wir haben da so einen C-Bogen, nennt man das. Das ist so ein mobiles Röntgengerät, womit man zum Beispiel auch Gelenke wieder einrenken kann. Ne? Schultern, Hüften, wenn Brüche verschoben sind, werden die auch wieder reponiert. Das wird alles im Gipsraum gemacht. Dann haben wir jemanden eingeteilt für die U&B-Räume, also die Untersuchungs- und Behandlungsräume. Und davon haben wir 8 Stück hinten bei uns in der Notaufnahme und dann haben wir noch 3 ISO-Zimmer vorne und der ist für diese Zimmer quasi zuständig, für die Patienten, für die Klingeln und auch, wir haben so ein Buch bei uns liegen, wo wir Anordnungen von den Ärzten drin bekommen, auch das machen die Leute, die im U&B eingeteilt sind, die verabreichen die Medikamente. Ne? Und dann haben wir manchmal, gibt es noch so Dienste, dass wir einen Zwischendienst haben von 9 bis 17 Uhr und einen Zwischendienst von 16 bis 0 Uhr, das sind so ich sag mal, Springer, also die kommen zum Dienst und übernehmen halt einfach das, was gerade so zu tun ist, gucken halt, was ist los, wer braucht wo Hilfe. Und dann haben wir manchmal, wenn es die Besetzung hergibt, auch noch jemanden, der Assistenz, Triage, Tresen macht, also der bei der Triage für die Rettungsdienste und bei den Fußgängern, also bei der Annahme von den Fußgängern einmal hilft, diese Leute abzuarbeiten.
Du hast jetzt mehrmals Triage erwähnt. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist denn jemand da, der einfach guckt, wer braucht jetzt dringend Hilfe? Teilt ihr die Patienten ein? Wer kann warten? Wer gehört eigentlich gar nicht hierher? Wie läuft das ab?
Genau, das ist die Funktion einer Triage. genau. So wie man es kennt, hört sich vielleicht im Rettungsdienst oder, weiß ich nicht, in so, sage ich mal, sehr schlimmen Unfällen, wo sehr viele zu Schaden gekommen sind, kennt man ja die Triage von, okay, wen behandeln wir jetzt als erstes, weil wer ist schon tot sozusagen, wen brauchen wir nicht mehr behandeln, wer schafft sowieso nicht. Also in ganz krasser Form, bei uns ist es ein bisschen humaner, wir gucken einfach nur, okay, wer braucht am ehesten Hilfe. Ne? Also wenn man den Triage-Dienst hat, dann nimmt man ja die Rettungsdienste an und die Rettungsdienste haben im besten Fall schon vortriagiert. In dem Sinne, dass sie, wenn sie jemanden reinbringen, der zum Beispiel einen Schlaganfall hat oder einen Herzinfarkt oder ein Polytrauma, dass sie im Vorhinein schon anrufen und schon einen Schockraum sozusagen bereitstellen lassen und auch schon bei den Ärzten anmelden, mit was ungefähr kommt der Patient. Ne? Dementsprechend brauchen wir da die Leute nicht mehr so wirklich triagieren. Wir müssen dann nur einmal schauen von den Rettungsdiensten, die dann reinkommen. Okay, welcher von diesen Patienten muss jetzt als erstes behandelt werden? Und vorne bei den Fußgängern ist es nochmal ein bisschen was anderes, weil die natürlich nicht vom Rettungsdienst vortriagiert werden, sondern die kommen einfach rein mit ihren Symptomen. Und da muss man dann so ein bisschen schauen, okay, welcher braucht jetzt Schnellhilfe, welcher nicht. Weil es kann auch sein oder passiert des Öfteren mal, dass Leute auch mit Hirnblutungen, mit Schlaganfällen oder auch mit Herzinfarkten auch zu Fuß in die Notaufnahme kommen. Und da muss man dann einfach vorne das geschulte Auge haben und schnell entscheiden können, wer braucht jetzt sofort ein Bett mit Monitor, wer muss vielleicht auch direkt vom Tresen vorne direkt in den Schockraum gebracht werden. Und da muss man dann schnell handeln können und muss natürlich den Rest, der sich anmeldet, der jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, die haben einfach, die kommen mit einem Schnupfen, also muss man so sagen, man dann sagt, okay, die können jetzt erstmal warten, die können erstmal in die Wartezone, ne? Genau.
Also du hast jetzt ja schon mal so das Notfallmanagement ausführlich dargestellt. Also da gibt es ja internationale Standards. Trainiert ihr das?
Wir trainieren das schon. Wir haben sowas auch wie ein Schockraumtraining. Das wurde bei uns eingeführt. Das haben, meine ich, ich weiß es gerade nicht ganz sicher, ob es ein oder zwei Leute bei uns aus der Pflege waren, aber auf jeden Fall jemand, der bei uns auch gerade die Notfallpflege macht. Eine Internistin und eine Unfallchirurgin und ein Neurologe, meine ich, haben das ins Leben gerufen und machen diese Schockraumtrainings, die auch schon öfter angeboten wurden. Und es gibt natürlich Fortbildungen, also sowas wie der ACLS-Kurs. Da muss man sich ein bisschen selber drum kümmern, aber ist auf jeden Fall auch ein großes Interesse bei vielen Kollegen. Ja, also trainiert wird es schon.
Du hast erwähnt ACS.
Was ist das? ACLS.
ACLS, was ist das?
Das ist im Endeffekt eine Fortbildung, wo man lernt, wie geht Triage richtig? Wie unterscheidet man Notfälle? Worauf muss man achten? Und was muss man bei diesen bestimmten Fällen dann direkt tun?
Okay. Und werden denn solche, also wenn ihr jetzt Notfälle habt, wird sowas nachbesprochen? Also wenn zum Beispiel auch so schlimme Ereignisse sind, wie ein Kind wird eingeliefert und verstirbt bei euch. Wer fängt euch auf? Gibt es Krisenbegleiterinnen bei euch?
Es gibt Krisenbegleiter. Das sind Leute, die so eine Krisenbegleitungsfortbildung gemacht haben bei uns aus dem Team. Wir haben aber auch Externe, wo man sich melden kann. Ich würde sagen, ich weiß leider nicht, woran es liegt, aber in der Pflege machen viele Leute mit sich selber Sachen aus. Es gibt bei uns meistens in der Situation selber nicht wirklich die Zeit, dann Sachen nachzubesprechen. Man muss dann weitermachen. Es gibt Kollegen, die dann vielleicht nach dem Dienst dann nochmal drüber sprechen, nochmal kurz draußen zu stehen, eine rauchen und irgendwie nochmal darüber reden und das nachbesprechen miteinander. Boah, das war krass. Aber ich glaube, diese Angebote mit der Krisenbegleitung werden nicht so oft wahrgenommen, aber es gibt sie auf jeden Fall, ja.
Okay. Ja, vielleicht ist das noch nicht so etabliert irgendwie, ne? Könnte ich mir vorstellen. Ja. Sowas gibt es ja auch noch nicht so sehr lange, aber die Sachen dann mit nach Hause zu nehmen, ist natürlich dann auch sehr belastend.
Ja, ja, ich muss sagen, also ich glaube in der Pflege leider, also zumindest bei uns im Bereich habe ich das Gefühl, werden viele Sachen mit nach Hause genommen ja, ich weiß nicht, vielleicht ist es so, ich will diese Schwäche nicht zeigen oder so. Es ist schwierig. Aber es gibt die Angebote auf jeden Fall und man kann sich bei genug Leuten, melden und sich Hilfe holen und auch Sachen nachbesprechen, ja.
Wenn du jetzt morgens kommst und du hast ja schon gesagt, morgens um 7 ist ja in der Regel nicht so viel los, aber es kann ja auch mal anders sein und du kommst zum Dienst und siehst dann so gefühlt 100 Menschen, die da bei euch sitzen und erwartungsvoll warten, dass sie drankommen. Wie fühlst du dich dann, wenn du auch weißt, zum Beispiel, dass mehrere Kollegen und Kolleginnen krank sind? Du hast ja nicht so die Möglichkeit wie andere, dass man Betten sperrt, sondern du musst ja alle abarbeiten. Hm. Wie fühlst du dich dann und was denkst du dann gleich, boah, das schaffe ich nie oder das wuppen wir? Oder bist du dann auch manchmal sauer, weil einige Patienten und Patientinnen, wie du auch schon erwähnt hast, ja mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit zu euch kommen, die halt sich den Arzt- oder Ärztinnenbesuch in der Praxis ersparen wollen. Ja, stelle ich mir sehr schwierig vor. Wie geht ihr damit um?
Also für mich ist es sehr belastend. Es ist, glaube ich, eines der belastendsten Sachen tatsächlich in der Notaufnahme. Nicht die schlimmen Fälle, sondern tatsächlich diese Fälle, die in die Notaufnahme kommen und die Zeit von den schlimmen Fällen sozusagen wegnehmen, weil sie keine Lust haben, auf einen Arzttermin zu warten. Und Patienten sagen das tatsächlich dir auch. Ne? Sie sagen so, ja, der Dermatologe hat halt erst in 3 Monaten Termin. Oder, ja, ich kriege ja ambulant keinen MRT-Termin. Man muss dazu sagen, die Notaufnahme ist nicht dafür da, den ambulanten Sektor mit zu bedienen und zu entlasten. Und das ist für mich sehr, sehr schwer verständlich und macht mich sehr wütend und belastet mich mit am meisten, dass Menschen in dem Sinne so respektlos sind. Ich kann es verstehen, ich bin auch ambulant bei Ärzten angebunden. Ich habe auch jetzt auf einen Arzttermin 1,5 Jahre gewartet, aber nun mal, dann ist es halt so. Ich kann dafür nicht dann in die Notaufnahme gehen, weil dafür ist eine Notaufnahme einfach nicht vorgesehen. Wenn ich zum Dienst komme und die Wartezone ist voll, es ist oft so. Es ist eine Sache, an die man sich gewöhnt hat. Man freut sich nicht drüber, weil man sich denkt, oh, das wird ja, jetzt heute wieder richtig anstrengend werden. Und wahrscheinlich, also wenn die Wartezone voll ist, muss man halt auch sagen, dann sind halt viele da, die eventuell nicht da sein müssten, weil sonst würden sie nicht in der Wartezone sitzen. Und das ist dann eine Sache, wo man sich so denkt, oh, heute werde ich wieder 20.000 Mal mindestens gefragt werden, wie lange wird es noch dauern, wann kommt der Arzt und hier ist alles so, darf bestimmt jetzt Ausdrücke nicht sagen, aber die Leute beleidigen uns ja dann auch und so. Und das ist eine Sache, die stört einen sehr. Wenn Leute jetzt ausgefallen sind, krankheitsmäßig, ist das jetzt eine Sache, die ich persönlich nicht schlimm finde, weil jeder wird krank und ich kann das absolut verstehen und nachvollziehen. Freuen tut man sich natürlich nicht, wenn man dann unterbesetzt ist, aber gut, es geht halt nicht anders. Ich habe auch mal eine Situation gehabt, da war ich zu dritt im Dienst, in einem Spätdienst. Spätdienst, der immer sehr, sehr voll wird und es war an dem Tag auch ein sehr voller Spätdienst. Und wir haben zu fünft gestartet, was sowieso schon zu wenig ist. Und dann hat eine Kollegin hat sich verhoben, konnte sich nicht mehr gerade aufrichten direkt nach der Übergabe. Und die andere Kollegin hatte halt Fieber. Die hätte eventuell von vornherein nicht kommen dürfen. Und die haben wir dann auch nach Hause geschickt. Und dann standen wir zu dritter, was natürlich schwierig ist, weil dann haben wir einen für die Triage vorne für die Fußgänger und einen für die Triage für die Rettungsdienste. Und ich, die halt dann rumgerannt ist und versucht hat, die komplette Notaufnahme zu bedienen. An dem Tag mussten die Ärzte sehr viel selber arbeiten. Das haben die auch alle verstanden. Es war natürlich trotzdem schwierig, weil viele nicht wussten, wo sie Sachen finden und wie Sachen genau gemacht werden, die Pflege normalerweise übernimmt. Ne? Die Chirurgen zum Beispiel so Gipsen, ich weiß gar nicht wie und wo. die Internisten haben ihre Medikamente nicht gefunden. Also so eine Sache, ne? Dementsprechend, ich bin eigentlich an dem Tag eher die Koordination für die Ärzte gewesen, für die Sachen, um denen die Sachen zu erklären, die sie selber übernehmen müssen heute. Also es war sehr anstrengend. Was denkt man sich in dem Moment? es wird schon werden. Irgendwie müssen wir da durch. Jeder Tag hat ein Ende.
Augen zu und durch.
Augen zu und durch, ja.
Würdest du die Zusammenarbeit mit den ärztlichen Kollegen und Kolleginnen auf Augenhöhe empfinden? Arbeitet ihr Hand in Hand?
Wir arbeiten Hand in Hand. Es ist immer unterschiedlich, muss man sagen. Jeder hat ja auch seinen eigenen Charakter. Ne? Und dann gibt es natürlich auch mal zwischendurch, dass die Oberärzte dann runterkommen, die immer schon so ein bisschen, mit denen man nicht so engen Kontakt hat wie zu den Assistenzärzten, die ja regulär unten arbeiten. Und man muss dazu sagen, bei uns gibt es Rotationsverfahren, also die Ärzte rotieren durch die Notaufnahme in ihrer Facharztausbildung. Also die wechseln alle halbe Jahre in jeder Fakultät. Dementsprechend jedes halbe Jahr muss man sich an neue Leute gewöhnen.
Wie auf Station, ja, ja, ist ja auch so.
Genau, aber es ist ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Also vor allem für die Ärzte, die ja auch neu aus dem Studium dann runterkommen und ihre Rotation denn da haben, hängen sich auch teilweise an die Pflege, weil wir arbeiten da die ganze Zeit. Wir wissen, wie die, Strukturen sind, was man in welchen Fällen macht, auch was man für Medikamente bei bestimmten Situationen gibt und kann den Ärzten da schon manchmal auch Rat und Tat stehen. Und dementsprechend ist es mit dem Ärztekollegium ein sehr schönes Hand-in-Hand-Arbeiten eigentlich.
Und sehr eng wahrscheinlich auch.
Sehr eng, ja. Muss ich sagen, es gibt wenige Ärzte eigentlich, wo man sich denkt, oh, auf die habe ich gar keine Lust, die ist immer so abgehoben oder so.
Ja, okay.
Gibt es natürlich auch, ne? Aber es gibt es selten. Es ist ein sehr schönes Miteinanderarbeiten, ja.
Hört sich gut an.
Ja.
Ist ja bei uns auf Station auch so, muss man ja mal sagen. Wenn jetzt du sagst, ja, manchmal gibt es ganz, ganz viele Menschen, die zu euch kommen. Wie ist das denn, könnt ihr denn euch um Bedürfnisse von Menschen kümmern, die auf Hilfe angewiesen sind in der Regel oder sind die meistens sich selbst überlassen? Also ich stelle mir jetzt vor, eine Hochbetagte, die jetzt nicht aufstehen kann, allein zur Toilette gehen kann, sich nichts zu trinken holen kann, die dann da einfach irgendwo, ja, auf der Trage liegt und wartet auf das, was passiert oder auch nicht.
Ja, das ist leider eigentlich jeden Tag so. Das ist auch was einen auch sehr belastet, muss man sagen, in der Notaufnahme, weil wir haben alle die Pflegeausbildung aus einem bestimmten Grund gemacht. Wir wollten Menschen helfen, Menschen unterstützen. Und klar tun wir das in der Notaufnahme auch, wir behandeln Notfälle, aber für dieses Menschliche, für dieses sich kümmern um Grundbedürfnisse ist oft keine Zeit. Und das ist natürlich eine Sache, die einen auch schwer belastet manchmal, ne? Und die einem auch total leid tut. Man muss sagen, in der Notaufnahme weiß man nie, was kommt. Es gibt auch Tage, die ruhiger sind, wo man Zeit hat, sich um diese Leute zu kümmern, wo alle super versorgt sind, wo wir den Patienten auch Essen bringen können und ein Teechen mal hinstellen können, ne? Es gibt aber leider zu oft, also eigentlich auch öfter als es diese ruhigen Tage gibt, natürlich gibt es diese Tage, wo man wirklich von A nach B rennt und versucht, die Notfälle zu behandeln und dann an der dementen Dame, die wahrscheinlich so unruhig ist, weil sie sich eingenässt hat und in ihrem eigenen Exkrementen liegt, wo man diese halt eigentlich nur zurück auf die Trage ziehen kann, dass sie nicht aufsteht und hinfällt und sich verletzt, aber keine Zeit hat, diese arme Frau irgendwie sauber zu machen oder auf ihre Bedürfnisse, auf ihre, sag ich mal, demenzbasierten Bedürfnisse. Die müssen ja auch viel öfter Sachen erklärt bekommen, weil sie die eben gerade wieder vergessen haben. Und dadurch resultiert ja auch eine große Angst bei diesen Patienten. Und wenn Hunderte an Leuten nur an diesen Patienten vorbeirennen, das macht die total irre und verstärkt auch die Demenz. Also die dementen Patienten sind in der Notaufnahme Hochrisikopatienten, ne? Muss man ja sagen. Aufgrund deswegen, dass die Demenz noch viel ausgeprägter sich zeigt.
Ja, die kennen sich nicht aus, ne? Die wissen nicht, wo sie sind.
Genau, sie verstehen nicht, warum sie da sind. Alle rennen an ihnen vorbei, keiner kann mit ihnen wirklich reden, ihnen irgendwas erklären, es ist total hektisch. Dann stehen die halt gerne mal auf und fallen dann hin. Dementsprechend sind das halt Hochrisikopatienten, ne?
Und dann hat man keine Zeit, genau auf die sozusagen aufzupassen, ne?
Genau, Zeit hat man nicht. Wir stellen die meistens bei uns in den Flur, sodass man, dass derjenige, der vorne halt die Koordination macht, der die Rettungsdienst annimmt, der sozusagen den Triage-Dienst hat, dass der diese Patienten die ganze Zeit im Blick hat. Aber auch der muss mal zwischendurch weg, muss mit den Ärzten reden, muss irgendwie jemanden suchen. Und dann steht in dem Moment keiner da, um auf diese Patienten aufzupassen. Es ist sehr schwierig. Ich kann leider nicht leugnen, dass es zu oft passiert, dass Leute bei uns in ihrem eigenen Urin oder vielleicht auch in ihren eigenen Exkrementen rumliegen und keiner Zeit hat, sich um diese zu kümmern, diese sauber zu machen, diese überhaupt vorher mal zur Toilette zu bringen, bevor überhaupt sowas passiert. Diese Zeit gibt es einfach oftmals nicht, ne? Und es ist nichts, was wir mit Absicht machen, was wir gut finden und was wir in böswilliger Absicht machen. Es ist einfach, es hat keiner Zeit die Zeit, weil das Leben in der Notaufnahme vorgeht, vor Menschenwürde. Und das ist sehr schwer für viele zu ertragen. Und natürlich dann, wenn die Angehörigen sich noch beschweren und uns dann als Unmenschen bezeichnen, ist es für uns noch schwerer, das zu ertragen, weil, wie gesagt, wir machen es nicht in böswilliger Absicht. Es ist einfach, das System zwingt einen dazu. Wir sind halt zu wenige. Wir haben keine Zeit für so eine Aufgaben, weil dann würde vielleicht derjenige, der gerade im Schockraum liegt und um sein Leben kämpft, nicht überleben. Das muss man, in dem Sinne muss man dann ganz halt klar einfach priorisieren.
Genau, ganz klar. Du hast ja gesagt, du bist Teamdelegierte. Was fordert ihr denn am meisten? Was würde euch entlasten?
Wir fordern eine sehr hohe Personalanzahl. Die werden wir so nicht bekommen. Da sind wir uns auch bewusst. Ich sag mal so, ich weiß nicht genau, ob ich die Zahlen sagen darf, aber eigentlich sind sie im Gesetz vorgeschrieben, von daher werde ich sie jetzt einfach mal nennen. Wir sind so um die 6, wenn es wirklich, wirklich gut läuft, sind wir mal 7 Leute im Dienst. Aber eigentlich sind wir eher 6 oder 5. Und laut GBA-Beschlüssen bräuchten wir mindestens 18 pro Schicht.
18?
Ja.
Mhm. Okay.
Mit den Räumlichkeiten und der Anzahl an Patienten, die wir jährlich haben, müssten wir 18 Leute sein. Die haben wir auch gefordert, die werden wir nicht bekommen. Die werden wir schon, selbst wenn uns die MHH das zustehen würde, würden wir sie wahrscheinlich nicht bekommen, weil wo soll man die Leute hernehmen?
Ja, genau, das ist ja das Problem, genau da. Genau.
Genau.
Ja. Wobei ich ja finde, Notaufnahme, ich habe in Gießener Notaufnahme gearbeitet, das war aber eine innere. Ich fand es super spannend, ich finde, es ist ein toller Arbeitsplatz. Ja, wenn man mehr wäre und Zeit hat, auch für solche Sachen wie der dementen, hochbetagten Dame zu helfen oder beizustehen, das wird es natürlich für alle einfacher und würde auch viel mehr Spaß machen. Ne?
Ja.
Das ist ganz klar.
Mhm. Ja, das wäre auf jeden Fall schön, wenn es irgendwann dazu kommen würde.
Ja, vielleicht, hat ja der ein oder andere Lust, sich so den Arbeitsplatz mal anzuschauen. Wir müssen jetzt leider zum Schluss kommen. Das ist ja total spannend und interessant. Hast du vielleicht noch mal was Schönes zu berichten oder eine schöne Situation oder Geschichte, die dich trotz allem Stress motiviert zur Arbeit gehen lässt?
Ich glaube, die Kollegen.
Ja.
Okay. Also, wir haben ein sehr gemischtes Team, aber auch ein sehr junges Team. Und mit vielen macht es unglaublich viel Spaß, zusammenzuarbeiten. Auch die Ärzte. Wie gesagt, das ist ein sehr schönes Zusammenarbeiten auf Augenhöhe. Und man freut sich einfach über viele, wenn man die dann sieht. So, hey, cool, dass du heute da bist. Ne? Und dann macht die Arbeit auch einfach viel mehr Spaß. Und man muss sagen, die Arbeit ist sehr dynamisch, sehr kreativ. Vielleicht denkt man sich immer, im Krankenhaus gibt es festgeschriebene Regeln, die gibt es auf jeden Fall auch. Aber man muss so oft so kreativ sein, wie verbinde ich das jetzt genau? Wie genau machen wir den Gips jetzt so, dass er gut passt? Wie können wir jetzt die und die Sachen regeln? So viele Beispiele fallen mir gerade nicht ein, aber es gibt so viele Sachen immer wieder in meinem Beruf, wo ich mir denke, okay, hier muss man jetzt so kreativ sein. Und es ist abwechslungsreich. Also wir haben 27 Fakultäten bei uns in der Hochschule, von Dermatologie bis Unfallchirurgie, über Neurologie, Internisten, Gynäkologie, Augen, HNO, wir haben ja Psychiatrie, alles da. Ne?
Ja.
Und es ist sowas von abwechslungsreich. und du weißt nie, was kommt. Es gibt Leute, die brauchen so einen geregelten Tagesablauf, aber ich freue mich, wenn ich zur Arbeit komme und ich weiß nicht, okay, wird's heute gut, wird's heute schlecht? Mal schauen.
Was wird gefordert? Also ich finde das ja total tolles Arbeiten. Ich finde das total super. Ja. Du lernst jeden Tag bestimmt was dazu und hast tolle Ideen und es total kreativ, wie du schon.
Man bräuchte mehr Leute, definitiv, dann wäre es noch schöner, aber es ist ein schöner Arbeitsbereich. Es ist ein abwechslungsreicher Arbeitsbereich und ich würde jedem empfehlen, der in der Pflege arbeitet, zumindest mal einen Tag oder zwei Tage reinzuschnuppern, sich das einfach mal anzuschauen. Ich weiß, in der neuen Ausbildung ist es nicht mehr leider drin. In meiner Ausbildung war es noch drin, Gott sei Dank. Ich wollte eigentlich immer in den OP. Dann hatte ich meinen Notaufnahmeeinsatz während der Ausbildung und habe mich da einfach in den Bereich verliebt. Dementsprechend, also für jeden, der die Chance hat, einfach mal vorbeikommen, sich das angucken, hospitieren. Wir sind offen für neue Leute und wir freuen uns auf neue Leute.
Das war jetzt ein ganz toller Abschluss. Schön, dass du da warst und uns einen Einblick in euren sehr besonderen und anspruchsvollen Arbeitsbereich gegeben hast. Vielen lieben Dank und ich hoffe, ihr bekommt mehr Personal.
Danke.
Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Bleibt standhaft.